Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei Après-Ski, wir sind zurück, wir haben uns eine kleine nachsaisonliche Pause gegönnt und jetzt sind wir zurück beim Alpin-Podcast von skionline.ch. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und der Tobias Ruf von Chiemgau24, der ist auch da.
Hi Lukas, schön zurück zu sein.
Servus Tobias, dir geht's gut hoffentlich, auch ganz ohne Schnee oder ein bisschen Schnee ist ja immer wieder mal.
Ist immer wieder mal und wenn man hier in die wunderschönen Chiemgauer Alpen fährt zum Wandern, dann ist noch ein bisschen Schnee da, aber jetzt darf es gern mal ein paar Monate ohne gehen.
Ja, bin ich auch dafür, ja. Wir haben uns aber jetzt gedacht, jetzt wäre es mal wieder an der Zeit, uns zu melden und ja, uns doch auch ein paar Gedanken zu machen über den Skisport. Und wir haben das getan, wir haben uns einen Interviewgast organisiert, besser gesagt hast das du getan, Tobias. Fritz Dopfer, den haben wir heute eingeladen zum Interview.
Ganz genau. Man überlegt natürlich und wir hatten schon viele Gäste bei uns, sehr, sehr spannende Gäste und ja, Fritz war schon immer im Hinterkopf, dass ich ihn auf jeden Fall hier gerne mal einladen würde. Einerseits, weil er, ihr werdet es gleich hören, eine extrem interessante Biografie hat mit dem deutsch-österreichischen Background, der in jungen Jahren einen Nationenwechsel vornimmt, dann wirklich extrem gute Leistungen zeigt und wie es im Sport oft passiert, eine sehr, sehr schwere Verletzung erleidet und ab da es im Endeffekt für ihn schwierig wird und er im Endeffekt dadurch dann auch ein bisschen die Schattenseiten kennenlernt, der dann im vergangenen März seine Karriere beendet hat und dem Skisport aber treu geblieben ist und wir dadurch auch eine Perspektive bekommen haben, die wir hier noch nicht hatten, also dass wir mit jemandem sprechen, der Teil des Organisationskomitees eines Weltcups ist. Das ist der Fritz in Garmisch und ja, er ist ein super kommunikativer, reflektierter, guter Typ, mit dem man wirklich super cool über Ski Alpin quatschen kann. Das haben wir getan und Lukas, da ist was Gutes bei rumgekommen, würde ich mal behaupten, oder?
Das finde ich auch. Du hast das schon perfekt zusammengefasst. Du stellst ihn auch gleich noch vor. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, den Fritz Dopfer zu Wort kommen zu lassen. Viel Spaß bei dem Interview. Wir hoffen, es gefällt euch. Das Interview mit Fritz Dopfer.
Nach der Saison ist vor der Saison. Noch haben wir aber ein bisschen Zeit, bis es in Sölden wieder losgeht. Und diese Zeit wollen wir uns natürlich wieder mit Top-Content im Bereich Ski Alpin vertreiben und starten unsere Interviewserie und haben einen ersten Gast und sind sehr, sehr froh, dass er unsere diesjährige Interviewserie in der Sommerpause eröffnen wird. Wir haben sehr viele Themen mit ihm zu besprechen, weil er extrem viel erlebt hat und uns extrem viel in super vielen verschiedenen Bereichen erzählen kann und wird. Und damit ein herzliches Servus an Fritz Dopfer. Hi Fritz.
Hallo in die Runde. Hallo.
Servus. Ja, Fritz, ich habe es angedeutet. Wir haben eine lange Liste an Themen, über die wir mit dir sprechen wollen. Und deswegen verlieren wir keine Zeit und legen gleich los. Fritz, wichtigste Frage natürlich. Seit wie viele Monate sind es jetzt? Knapp 15. Wie geht's dir? Bist du soweit gesundheitlich und auch anderweitig gut durch diese ungewöhnliche Zeit gekommen?
Danke, Tobin, der Nachfrage. Grundsätzlich geht es mir, meinen Liebsten, meinem Umfeld sehr gut. Sind Gott sei Dank sehr gut durch die doch sehr schwierige Zeit durchgekommen. Einerseits gesundheitlich, andererseits auch persönlich und auch beruflich. Also von dem her sind wir Gott sei Dank auf der glücklichen Seite.
Das ist schön zu hören. Und ja, zeitgleich mit dem Start irgendwie der Corona-Pandemie lief dein Rücktritt ab, dein Karriereende. Ich sehe, du schmunzelst schon, Fritz. Es ist wirklich der gleiche Zeitraum, über den wir sprechen. Und genau das ist so das erste Thema, über das wir mit dir sprechen wollen, weil es für uns in diesem Podcast dann eigentlich auch eine Premiere ist. Also unsere Gäste, entweder wir haben mit den alten Haudegen gesprochen, deren Karriereende schon sehr, sehr weit zurücklag. Oder wie beispielsweise letztes Jahr mit der Tina Ackermann, die unmittelbar ihre Karriere beendet hatte. Oder natürlich mit Aktiven, die ihre Karriere noch nicht beendet haben. Jetzt haben wir zum ersten Mal aber jemanden da, dessen Karriereende noch nicht so lange zurückliegt. Und Fritz, du hast jetzt im Endeffekt eine Weltcup-Saison, bist du nicht mehr mit dabei. Dein Rücktritt war im Endeffekt nach der Saison 19-20 und du hast jetzt ein Jahr Ski-Weltcup von außen betrachten können. Was mich total interessieren würde, zuerst, gibt es Dinge, die du vermisst hast in diesem Jahr?
Klar, also wenn eine Tätigkeit über so lange Zeit den vollen Fokus und die volle Konzentration in Anspruch genommen hat, so wie es bei mir der Skisport war, und das plötzlich nicht mehr so ist, aufgrund eben von verschiedenen Umständen, dass man eben dieses Kapitel schließen muss oder geschlossen hat, dann ist es natürlich schon was anderes, wenn man jetzt sozusagen an der Seitenlinie steht und die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bei eigentlich der schönsten Beschäftigung, die man sich nur vorstellen kann, zusieht. Aber trotz alledem muss ich schon sagen, dass eben die letzten 15 Monate schon auch für mich eine sehr, sehr interessante Reise waren. Ein neues Kapitel in meinem Leben jetzt auch einnehmen, das definitiv ganz anders ist, als wie es die letzten Jahre oder Jahrzehnte vorher war. Aber wo ich inzwischen schon auch viele positive Aspekte oder positive Dinge auch gesehen habe und auch miterleben konnte. Und wenn man vielleicht jetzt nochmal auf das Thema eingeht, welche Dinge ich definitiv nicht vermisse, ist sicher Punkt Reisestrapazen, ist sicher der Punkt, eben aus dem Koffer oder aus der Tasche zu leben, was natürlich ein nicht so schöner Nebeneffekt des Skisports ist. Aber trotz alledem, ich habe oft in den letzten 15 Monaten reflektiert, habe zurückgeschaut, habe retroperspektiv auch immer wieder mich selber auch immer wieder hinterfragt, wie gewisse Dinge auch abgelaufen sind, und muss sagen, dass ich im Großen und Ganzen jetzt mit diesem Lebensabschnitt sehr, sehr glücklich, sehr, sehr zufrieden bin und auch zufrieden bin mit dem Zeitpunkt der Entscheidung.
Wäre meine nächste Frage gewesen, was du eben nicht vermisst hast. Hast du mir vorweggenommen. Fritz, jetzt mit einem Jahr Distanz, und wenn man das Ganze dann auch zum Großteil natürlich am Fernseher verfolgt, aus einer anderen Perspektive, gibt es bestimmte Dinge, die dir aufgefallen sind, die du, während du in dieser Blase Ski Alpin noch aktiv drin gesteckt hast, die du so nicht wahrgenommen hast, positiv oder negativer Natur? Ist dir irgendwas Spezifisches aufgefallen?
Ja, was natürlich grundsätzlich das Leistungssportler-Dasein mit sich bringt, ist, dass man den Fokus oder die Wahrnehmung sehr stark verengen muss oder sehr, sehr stark in eine Richtung bringen muss. Und deswegen nimmt man viele, viele Dinge, sei es jetzt auf der Rennpiste, sei es auch außen herum, nicht wirklich wahr, weil man viele Dinge einfach probiert auszublenden und sich nur auf das Wesentliche probiert zu konzentrieren. Also erst im Nachhinein sind mir gewisse Dinge auch eingefallen, oder habe ich auch für gewisse Dinge ein bisschen mehr Konzentration oder Fokus bekommen, wie beispielsweise eben, dass man in wunderschönen Wintersportorten eigentlich im Rahmen des Weltcups eben unterwegs ist. Allerdings man außer der Skipiste, dem Hotel, dem Lift und womöglich vielleicht noch dem Skiraum selber sehr, sehr wenig Blick für andere Dinge auch gesehen hat. Und das ist sicher auch ein Punkt, was ich in den nächsten Jahren, sofern auch Corona das auch dann auch wieder zulässt, dass ich eben auch im Sommer mal an unterschiedliche Weltcup-Orte auch hinfahren will und diese Weltcup-Orte auch ein bisschen anders erleben will. Weil es war schon immer so, dass man in einem gewissen Hamsterrad sich befunden hat und viele, viele Dinge einfach sehr routinemäßig auch abgespult hat. Und das waren natürlich immer nur diese Dinge, die unmittelbar wesentlich waren. Und da ging es in erster Linie eben, wie ich davor schon gesagt habe, darum, dass man geschaut hat, dass man körperlich, mental, geistig hundertprozentig für den Hang oder am Hang dann wirklich top präpariert war, und alles andere hat man nicht wirklich wahrgenommen. Oder hat man schon wahrgenommen, aber definitiv nicht so bewusst, als wie man es vielleicht nach der Karriere wahrnehmen kann. Von dem her ist das sicher ein Punkt eben, weil es ja doch eben auch ein schöner Aspekt ist im Skisport, dass man an unterschiedlichen und wunderschönen Orten eigentlich sein darf, sein Hobby zum Beruf ausleben, ausüben darf. Allerdings oftmals irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, als wäre man ein Gehetzter und als würde man jetzt nicht so den Moment genießen können.
Genau. Gibt, denke ich, schlechtere Büros als die Büros, in denen du die letzten, ja, viele, viele Jahre verbracht hast. Das Thema Rücktritt, wir werden nachher auch noch genauer über deine Karriere sprechen. War es bei dir eher eine spontane Entscheidung oder war der Gedanke bei dir schon länger da, zu sagen, es läuft so langsam aus?
Genau, das war ein Prozess, muss ich ehrlich sagen. Also seit 2016 eben, nach meinem Unterschenkelbruch im November 2016, hatte ich wirklich dauerhaft körperliche Probleme. Zuerst eben Unterschenkelprobleme, dann kamen Knieprobleme dazu, dann kam ein Adduktoren-Sehnen-Teilabriss dazu, der auch sehr, sehr langwierig war. Und dann in der letzten Saison, speziell dann im Wintersaison 1920, auch dann im Januar 2020, wo ich mich dann vorwiegend nur auf den Slalom konzentriert habe, hatte ich dann Rückenprobleme, die dann eben auch dazu geführt haben, dass ich einen Großteil der Rennen gar nicht fahren konnte. Und dann beispielsweise so der letzte Punkt oder das letzte Argument zu sagen, okay, es geht wirklich nicht mehr, war dann in Japan, wo wir eben einen Slalom gehabt hätten, der ist dann auch, also in Naeba, der auch abgesagt worden ist. Aber an diesem Tag hätte ich auch nicht starten können, weil es mir am Tag vorher wieder so massiv ins Kreuz eingeschossen ist. Da habe ich dann eben an dem Renntag habe ich besichtigt, habe ich es probiert und das war dann so bei der Besichtigung so der Punkt, wo ich merkte, okay, das ist so ein kleiner, ja, so ein kleines Abschied nehmen von dem Hang, wo ich eigentlich vor 4 Jahren oder 4 Jahre vorher eben um den Sieg mitgefahren bin und jetzt wirklich körperlich überhaupt nicht mehr in der Lage war, konkurrenzfähig Ski zu fahren. Und das war dann so auch der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich kann mit den körperlichen Voraussetzungen, die ich jetzt habe, kann ich nicht mehr leistungsmäßig an der Spitze mitfahren und meinem Anspruch auch nicht mehr genügen. Deswegen war das in Japan, in Naeba, so der letzte Stoß, sage ich mal, zu sagen, okay, es war eine schöne Zeit, es war extrem coole Reise, die ich hinter mir habe, aber es ist dann jetzt auch genug.
Wie läuft das Ganze dann ab, wenn diese Entscheidung im Endeffekt mal gefallen ist? Wer wird als erstes informiert? Was muss man organisatorisch denn bei so einem Rücktritt überhaupt alles beachten? Sponsoren, warst du zu dem Zeitpunkt noch beim Zoll?
Ja, klar. Eben, das sind viele Dinge, die man da natürlich beachten muss. Und meistens kann man sich ja nicht darauf vorbereiten, sondern es ist eine einmalige Geschichte. Im Endeffekt geht's darum, dass man mit sich selbst erstmal im Reinen ist und für sich selbst auch dann die Bauchentscheidung, die Kopfentscheidung und auch die Herzentscheidung alles in einem für sich richtig anfühlt. Und nachdem das für mich sich dann auch richtig angefühlt hat, war es natürlich so, dass ich mein engstes Umfeld soweit auch informiert habe oder natürlich auch im ständigen Austausch war. Dann geht es natürlich darum, dass man mit den Trainern redet, dass man mit ihnen ganz klipp und klar sagt, eben wie man sich selber oder wie man selber jetzt zu der Entscheidung gekommen ist. Dann ging es weiter, natürlich eben Sponsoren, mein Skiausrüster, der jetzt jahrelang, knapp 10 Jahre, Nordica Skifirma, die 10 Jahre mit mir diesen Weg gegangen ist. Dann natürlich mein Kopfsponsor, Oberkogel Hochkogel, die jetzt eben 8 oder 9 Jahre an meiner Seite waren. Dann natürlich eben Thema Zoll, dann natürlich auch Deutscher Skiverband. Es sind viele, 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 viele Personen, die man da eben auch im Vorfeld dann mitnehmen muss oder ihnen das auch erklären muss. Und aber sie haben das wirklich alle mehr als wie getragen, meine Entscheidung, und haben auch gesagt, ja, das verstehen wir natürlich vollkommen und haben gesehen, wie du gekämpft hast die letzten Jahre und leider nicht mehr so an diese Leistungsspitzen herangekommen bist.
Wie hoch ist der bürokratische Aufwand?
Ja, das ist schon auch größer, muss ich ehrlich sagen. Natürlich eben Thema Zoll, die mich auch 14, 15 Jahre unterstützt haben, hat mir doch auch sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Privilegien während einer Leistungssportzeit, eben wenn es um Thema Sozialversicherungen geht. Das sind alles Themen, die man während seiner aktiven Skirennfahrerzeit wirklich sehr, sehr gut auch in Anspruch nehmen hat können. Wenn es dann eben soweit ist, zu sagen, okay, Thema Zoll ist beendet, dann sind natürlich viele Dinge, Pensionsrückstellungen und so weiter und so fort. Also das sind viele Dinge, Wechsel der Krankenversicherungen, eben Auflösung verschiedener Privilegien, eben war auch Beamter auf Lebenszeit. Also von dem her, es sind viele Dinge, die dann eben neu geordnet gehören und neu gemacht werden müssen. Aber das ist natürlich jetzt eine Folgeerscheinung von der großen Entscheidung, mache ich weiter oder mache ich nicht weiter.
Total spannend. Also man denkt ja immer, ach, ein Sportler hört auf, er macht dann was anderes und gut ist. Aber da steckt offenbar ein großer Prozess dahinter. Kommen wir mal von der bürokratischen Perspektive ein bisschen auf die körperliche Komponente zu sprechen. Also wir wissen gerade auch aus dem Wintersport, dass in den Ausdauersportarten, ob es Langlauf, Biathlon auch zum Beispiel ist, dass es da natürlich gängige Praxis sein muss, dass die Sportler entsprechend abtrainieren, um unter anderem auch das Herzvolumen wieder in relativ normale Bahnen zu bringen. Wie sieht das dann im Ski Alpin aus? Wie sah das im konkreten Beispiel bei dir aus? Musstest du auch körperlich bis spezielle Maßnahmen unternehmen nach dem Karriereende?
Ehrlich gesagt nicht. Also der Körper, der hat mir dann im Endeffekt schon auch die Schlagzahl oder Taktzahl vorgegeben. Ich muss ehrlich sagen, im März, Mitte März, wo ich dann aufgehört habe, war es dann schon so, dass ich 2-3 Wochen eher leer war und eigentlich Abstand gebraucht habe und mein Körper auch nach Ruhe gelächzt hat. Aber relativ schnell, Anfang Mitte April, war es dann eben auch so, dass ich voll Lockdown natürlich seinerzeit noch probiert habe, ein bisschen mich fit zu halten. Ich habe Gott sei Dank, trotz alledem, dass ich eben während meiner aktiven Zeit oder in den Belastungsspitzen immer wieder Schmerzen hatte, konnte ich so normales Reha-Training, normales Laufen, bisschen Radfahren, durfte ich machen. Und deswegen war das dann natürlich auch so, dass ich die Zeit dann auch wieder genutzt habe, gemerkt habe, dass mir der regelmäßige Sport schon auch sehr gut tut, auch meinem ganzen Körper, meiner ganzen Seele auch gut tut, und habe dann wieder langsam probiert, peu à peu anzufangen, eben mit bisschen Berg gehen, bisschen Radfahren, bisschen Laufen, aber eigentlich nur Dinge, die mir wirklich Spaß gemacht haben und ohne Leistungsgedanke oder ohne irgendwelche anderen Gedanken im Hintergrund.
Genau, und wer deinen Instagram-Kanal zum Beispiel verfolgt, du stehst auch noch gerne auf den Skiern und kannst auch das genießen. Nach einem Karriereende geht es natürlich in anderen Bereichen weiter. Und ich habe mich in Vorbereitung auf die heutige Folge, habe ich ein Interview von 2015 von dir gesehen. Und damals hast du schon gesagt, dass du dir schon damals auch wirklich viele Gedanken gemacht hast, in welche Richtung es gehen könnte. Du hast in Ansbach dann auch ein Studium abgeschlossen im Bachelorbereich. Sportmanagement war es, glaube ich, oder was? BWL?
Genau, International Management, BWL.
Ja, genau. Und also auch wirklich ein spannender Punkt, dass man sich im Endeffekt zu so einer Phase schon so viel Gedanken auch macht. Wie ist es denn konkret weitergegangen? Ein paar Sachen haben die erprobten Après-Ski-Fans auch schon mitbekommen, aber würden wir natürlich von dir gerne hören, A, wie es jetzt konkret weitergegangen ist und vielleicht auch, sind Dinge irgendwie runtergefallen durch Corona, die du hättest machen wollen, eine große Reise zum Beispiel, sowas in die Richtung.
Ja, genau, ich habe während meiner aktiven Karriere schon auch probiert, mich ein bisschen weiterzubilden, eben habe mein BWL-Studium gemacht, Bachelorstudium in Ansbach, was im Nachhinein wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig für meine persönliche Entwicklung war. Dann habe ich noch drauf ein Masterstudium in Linz an der KMU-Akademie im Bereich Immobilienmanagement gemacht. Also habe da schon auch probiert, parallel dazu ein bisschen vorzubauen für die Karriere nach der Karriere. Habe dann eben im März 2020 meinen Rücktritt bekannt gegeben und habe dann auch relativ schnell die Möglichkeit auch vom OK-Präsidenten, vom Ski-Weltcup in Garmisch, von Peter Fischer, dass ich eben im OK anfangen kann. Das war dann natürlich schon auch eine schöne oder eine sehr wichtige Möglichkeit für mich, berufliche Art, berufliche Perspektive, Speziell eben in dieser Situation, wie es letztes Jahr eben im März war, im kompletten Lockdown, wo eigentlich nahezu überall Einstellung Stopp in sämtlichen Bereichen auch vorgeherrscht hat. Und habe dann eben zum 1. September eben im OK Ski-Weltcup in Garmisch angefangen. Habe in der Zeit zwischen März und September eben 1 Monat, 1,5 Monate wirklich ein bisschen gebraucht, um mich neu zu ordnen, neu zu orientieren, meine neuen Interessen auch für mich zu definieren, zu durchdeklarieren. Habe dann auch die Möglichkeit bekommen, ein kleines Praktikum zu machen in einer Unternehmensberatung, wo ich dann wirklich die Möglichkeit bekommen habe, so die ersten Schritte in dem normalen Berufsleben zu machen. War auch im Nachhinein eine extrem spannende Zeit in der Portfolio Control GmbH in Starnberg und habe dann eben, wie ich davor schon gesagt habe, am 1.9. in Garmisch angefangen und habe da auch eine sehr interessante Aufgabe bisher mitgestalten können, nämlich die Ski-Weltcup-Rennen mit zu organisieren. Ich kenne die Ski-Weltcup-Rennen noch als Athlet, aus Athletensicht. Bin selber eben bei der Ski-WM 2011 in Garmisch zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft mit dabei gewesen. Bin dann auch zweimal 2014 und 2016 in Kanada selber die Riesenslalom-Rennen mitgefahren. Also kannte natürlich die Kanada-Rennen aus Athletenperspektive. Jetzt habe ich die Möglichkeit bekommen, sie aus der organisatorischen Sichtweise oder aus der organisatorischen Brille mit zu verfolgen. Natürlich war das heuer komplett anderer Weltcup wie die letzten Jahre. Das habe ich an vielen Stellen auch mitbekommen. Speziell eben Thema Zuschauer, was ja schon auch immer ein riesengroßes Thema auch in Garmisch ist, ist ja leider komplett weggefallen heuer. Dafür waren andere Themen sehr, sehr wesentlich, sehr, sehr präsent, wie eben das Thema Corona-Schutzmaßnahmen, Hygienekonzept erstellen. Das habe ich dann machen dürfen in Abstimmung eben mit dem lokalen Gesundheitsamt, was natürlich da schon auch sehr, sehr spannend war, weil da eigentlich bisher keine großen Erfahrungen vorgeherrscht haben und man eigentlich so quasi von null auf gemeinsam natürlich mit Abstimmung die lokale Gesundheitsbehörde, FIS und auch DSV, dieses Hygienekonzept aufzustellen. Also von dem her habe ich relativ schnell auch Möglichkeiten bekommen, Mehrwerte oder meine Aufgabenbereiche auch einzubringen, habe ich da bekommen. Und deswegen war das bisher mal eine sehr, sehr spannende, interessante, intensive Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe, wo es eigentlich ums Gleiche geht, aber trotzdem komplett unterschiedliche Fragestellungen, Zielstellungen auch gesetzt werden müssen.
Ja, sehr super, dass da das Organisationskomitee dich sozusagen auch schon gescoutet hat und dich dann sozusagen angeworben hat nach deinem Rücktritt. Das ist ein guter Zufall auch, wie du gesagt hast, und ein gutes Timing. Das heißt, das ist jetzt eine Vollzeitstelle. Das ist aktuell auch dein Beruf. Und was kann man sich darunter vorstellen, dass man jetzt Ende Mai aktuell gerade, ja, es kommt der Sommer. Womit beschäftigt sich das OK von Garmisch zu dieser Jahreszeit?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es eine befristete Stelle, vorerst. Und in erster Linie am 1.9.2020 bin ich hinzugestoßen. Es ist ja da in dem Sinne ein bisschen eine spezielle Konstellation. Es gibt den Skiclub Garmisch und das Organisationskomitee Ski Weltcup Garmisch. Skiclub Garmisch organisiert normalerweise natürlich auch den Trainingsbetrieb für um die 290 Kinder. Das ist auch ein kleiner oder an einen relativ großen Aspekt. Und dann gibt es eben das Organisationskomitee, das ja unter anderem diese 4 Weltcuprennen organisiert. Und das ist von außen betrachtet, denkt man sich, ja, okay, das sind ja 4 Weltcuprennen. Das ist in 2, 3 Monaten ist es organisiert. Aber dahinter steckt brutal viel kleine Dinge, die man beachten muss, die man vorbereiten muss. Noch dazu muss man sich überlegen, Abfahrtsrennen oder Super-G-Rennen zu organisieren und durchzuführen, benötigt ungefähr um die 400, 450 Helfer. Also das heißt, dass das schon eine riesengroße Gemeinschaftsleistung ist, solche Weltcuprennen auch durchzuführen auf einer Strecke, wo normal touristischer Skilauf durchgeführt wird. Das heißt, dass man die komplette Strecke absperren muss. Diese Absperrmaßnahmen, das dauert natürlich auch, dass man im Vorfeld eben vor dem Weltcup diese Absperrzäune, Sicherheitszäune und so weiter, die ganze Sicherheit aufbaut, dann wieder abbaut. Dann geht es darum, dass man natürlich logistische Themenstellungen oder Fragestellungen auch immer wieder neu aufwirft. Dann geht es darum, wie man beispielsweise sich kommunikativ anders aufstellt, neu aufstellt, Dann geht es darum, wie man gewisse Positionen neu aufstellt oder ob man gewisse Strukturen verändert, gleich lässt, immer wieder aufs Neue hinterfragt. Und gerade in aktuellen Situationen geht es vorwiegend darum, dass wir einerseits eben dieses Thema WM-Bewerbung auf dem Tisch liegen haben, wo es jetzt auch in weiterer Folge darum geht, gewisse Fragestellungen, gewisse Themen auch abzuarbeiten. Andererseits geht es auch ganz klar darum, wie man jetzt beispielsweise nächstes Jahr ein Weltcuprennen am Gudiberg, was ja kommendes Jahr zum ersten Mal wieder seit 11 Jahren passiert, wie man das eben gut organisiert. Geht es um das Thema Unterkünfte zu buchen, geht es um viele Themen, eben Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, gewisse Genehmigungen, Bewilligungen wieder einzuholen. Also es sind sehr, sehr viele kleine Dinge, sehr, sehr viele kleine Rädchen, die ineinander greifen müssen, damit das große Schwungrad auch in Bewegung gesetzt wird. Und das sind oftmals eben Dinge, die man nicht sieht, aber die sehr, sehr wesentlich sind.
Jetzt nehme ich es vielleicht schon vorweg, weil du das ein bisschen angesprochen hast. Jetzt steht da gar keine Herrenabfahrt in diesem vorläufigen Weltcup-Kalender für die kommende Saison, sondern zwei Männerslaloms. Warum ist das so? Warum ist es dazu gekommen?
Genau, also diese Entscheidung oder diese Idee gibt es ja schon ein bisschen länger, da eben heuer also Olympische Spiele in Peking stattfinden. Und das letzte Rennwochenende vor den Olympischen Spielen frei sein sollte, damit eben die Reisestrapazen für die Athleten nicht zu groß sind, die Athleten sich akklimatisieren können, auch in Peking, ist eben genau in dieser Woche, wo normalerweise die Abfahrtsrennen in Garmisch stattfinden würden, ist dann eben rennfrei. Und um den Standort Garmisch-Partenkirchen als deutscher Ski-Weltcup-Ort nicht zu verlieren, gab es dann eben diese Kompromisslösung oder diese Idee, direkt nach den Olympischen Spielen zwei Slaloms am Gudiberg abzuhalten. Und dadurch ist man dann eben auch ja, zu dieser Möglichkeit gekommen, die natürlich auch durchaus großen Reiz für Garmisch-Partenkirchen oder für das OK auch verspricht.
Genau, es war ja in den letzten Jahren immer so, dass man irgendwie ja diese zwei Weltcup-Wochenenden dann unmittelbar hintereinander gehabt hat. Man hat dann auch eben große Teile der Strecke ja einfach eine Woche später wieder verwenden können. Und das fällt diesmal eben sozusagen weg, weil da dazwischen die Olympischen Spiele sind. Ja, und wie geht das jetzt weiter? Also das Projekt, okay, WM 2027, diese Bewerbung, die gibt es eben von Garmisch-Partenkirchen. Es gibt drei andere Kandidaten, Gromontana, die auch beim letzten Mal schon dabei waren. Und dann haben sich doch noch zwei andere Kandidaten ja dazu gesellt mit Narvik in Norwegen und mit Soldeo in Andorra. Das ist jetzt also, nehme ich an, auch alles, was jetzt passiert in der Organisation, ist auch im Hinblick darauf, dass man sich da gut präsentieren will, wahrscheinlich für diese WM.
Richtig, genau. Also die WM-Bewerbung 2027 ist ja in dem Sinne ein Gemeinschaftsprojekt. Es bewirbt sich der Deutsche Skiverband, es bewirbt sich die Gemeinde Garmisch-Partenkirchen und es bewirbt sich der Skiclub Garmisch. Und das ist natürlich jetzt schon so, dass eben unterschiedliche Interessen da zusammenprallen und da muss man eben jetzt schauen, eben dass viele Dinge in die richtige Richtung gehen. Sind die richtigen Schritte jetzt auch gesetzt worden? Und von dem her geht es jetzt darum, es gibt da klares, strukturiertes Prozedere, welche Aufgabenstellungen, welche Themen jetzt dann in nächster Zeit auch von den jeweiligen Kandidaten gemacht werden müssen. Und da geht es jetzt eben in nächster Instanz darum, dass eben das Bitbook oder das Questionnaire, also diese Fragestellungen, die von Seiten der FIS eben an die jeweiligen Bewerber kommen, dass die jetzt abgearbeitet werden. Da gibt es dann eben eine Frist, die wir einhalten müssen. Das ist so der nächste große Punkt. Dann gibt es parallel dazu noch andere Themen, die sicher auch sehr, sehr wichtig sind. Ist für mich, muss ich auch ganz klar sagen, auch was Neues, ist auch was Interessantes, das einmal miterleben zu dürfen. Und ja, hoffentlich setzen wir da gemeinsam die richtigen Schritte, dass wir dann auch nächstes Jahr in einer guten Position sind, um uns zu bewerben für die WM oder um dann tatsächlich auch die WM 2027 in Garmisch-Partenkirchen ausführen zu dürfen oder ausrichten zu dürfen.
Fritz, das waren schon tolle erste Ausführungen von dir. Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal eine kurze Pause und dann sprechen wir über den ja, alpinen Skirennsport im Allgemeinen und auch ein bisschen mit einem Auge natürlich auf den deutschen Skirennsport. Wir machen weiter mit unserem Interview mit Fritz Topfer. Fritz, wir haben jetzt über die Organisation von den Rennen in Garmisch-Partenkirchen gesprochen. Jetzt gibt es da schon einen ersten Vorschlag für die kommende Weltcup-Saison. Und da schaut es ganz danach aus, dass dieser Rennkalender jetzt ausgeglichener ist, was die Verteilung an Rennen für Speed, von der Speed-Seite her und von Technikrennen ist. Hättest du dir das zu deiner aktiven Zeit auch schon gewünscht und siehst du da jetzt auch, ist das ein richtiger Schritt, der da gemacht wurde?
Also ich glaube definitiv, dass es ein richtiger Schritt ist. Es ist ja auch von Seiten der Athleten, Athletinnen und auch von den Trainern und auch von den nationalen Skiverbänden war ja oftmals eben auch die Kritik dahingehend, dass eben ein Ungleichgewicht vorgeherrscht hat. Deswegen glaube ich, hat eben Waldner Markus und Gerold Peter, also die Renndirektoren, gemeinsam eben mit dem Vogel Walter, mit dem Chef vom FIS-Subkomitee, glaube ich, einen sehr, sehr guten Kalender jetzt aufgestellt, der sehr ausgeglichen ist. Ich muss sagen, aus meiner Perspektive von früher hatte ich jetzt nie das Problem, weil es eigentlich eben vorwiegend eher in Richtung Technik immer gegangen ist und ich war so oder so immer Technikspezialist. Aber ganz klar ist es so, dass wenn man jetzt schaut, okay, in Richtung Gesamtweltcup, ist es schon wichtig eben, dass auch Speed-Spezialisten oder eben Athletinnen und Athleten, die mehr im Speed-Bereich tätig sind, dass die auch reelle Chancen haben sollten, um den Gesamtweltcup mitzufahren. Und deswegen glaube ich, dass es alles in allem jetzt ein sehr ausgeglichener Kalender ist und dass auch alle Veranstaltungsorte soweit mit der Verteilung der Rennen auch ganz gut leben können.
Auch im Weltcup-Kalender vertreten ist zumindest ein Parallelrennen. Du hast selber auch noch in deiner Karriere ein paar Rennen bestritten, vorwiegend in Städten, glaube ich, solche City-Events hat es damals geheißen. Was ist denn jetzt deine Meinung zu diesen Rennen? Ist es wirklich gut für den Skisport, Stichwort wenig Aufmerksamkeitsspanne und man muss sich neue Formate überlegen, oder ist es doch, hat es eher wenig zu tun mit dem Ursprung vom alpinen Skirennsport?
Klar, es einerseits eben der sportliche Gesichtspunkt her ist ganz klar so, dass das eigentlich jetzt nicht zum Weltcup-Kalender auch hinzugezählt werden sollte, ganz klar. Andererseits geht es ja auch immer wieder darum, was wollen die Zuschauer sehen, was wollen die Fans sehen. Ich aus Athletensichtweise kann sagen, ich war in München eben mit dabei, am Olympiaberg, ich war in Stockholm mit dabei, ich war in Oslo mit dabei, ich war in Moskau mit dabei. Es waren überall eigentlich sehr, sehr viele Leute immer. Und das hat, wenn man die Zuschauer dann auch im Nachhinein gefragt hat, es war wirklich eine coole, lässige, kurzweilige Veranstaltung. Ich hatte auch das Privileg, dass ich letztes Jahr in Lech mit dabei sein durfte und habe mir das auch ansehen dürfen, und weil ich ein Teil der Delegation eben war und muss sagen, dass in Lech die Rennen sehr professionell, sehr gut, sehr einfach aus meiner Sicht auch sehr kurzweilig organisiert worden sind. Und das ist, glaube ich, schon eine Werbung für den Skisport allgemein. Dann ist natürlich leider das Thema mit der WM gekommen, wo eben leider diese Fairness aufgrund der Piste, aufgrund der Kurssetzung nicht gegeben war. Und das ist natürlich definitiv bei der Weltmeisterschaft keine gute Werbung. Und deswegen wird eben auch der Druck von verschiedenen Seiten eben dahingehend gegangen sein, dass man sagt, okay, Parallelrennen eigentlich lässiges, cooles, kurzweiliges Format. Allerdings eben muss es schon auch dazu führen, dass es ein faires, vergleichbares Rennen ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es okay ist, dass es eine Kompromisslösung gibt, dass Lech nächstes Jahr mit dabei ist. Ich bin gespannt, ob vielleicht die Jahre danach auch Davos wieder hinzugefügt wird. Aber ich glaube ganz grundsätzlich schon, dass es eine gute Ergänzung sein könnte, zusätzlich zu den vier Kerndisziplinen. Allerdings eben nur in Orte, wo wirklich eine extrem gute Vergleichbarkeit und Fairness des Rennens, der Kurssetzung auch geboten werden kann.
Mhm, ja, und eine andere Baustelle, muss man fast schon sagen, seit einigen Jahren ist diese alpine Kombination, die immer wieder auch andere Formate ja, sind zumindest ausprobiert worden. Was sagst du dazu? Soll man die streichen?
Es ist natürlich auch wieder so, je mehr Disziplinen auch die FIS anbietet, umso größer sind gewisse finanzielle Förderungen natürlich auch und von Seiten des IOCs. Also das sind natürlich schon auch viele, viele Punkte, die beachtet werden müssen, aber rein aus sportlichen Gesichtspunkten würde ich sagen, so wie auch jetzt inzwischen der größere Tenor der Ski-Experten ist, dass man sagt, okay, man konzentriert sich auf die vier Kerndisziplinen und dann womöglich eben parallel dazu ein, zwei, drei Parallelrennen, die gut und sinnvoll eben in den Weltcup-Kalender hinzugefügt werden. Bestenfalls in Städte, wo wirklich große, große Begeisterung da ist, wo eben auch, ja, glaube ich, bei einem normalen Winter, wie beispielsweise in Lech, wie in Davos, wie vielleicht auch woanders, auch große Wintersportbegeisterung vorhanden ist, dann glaube ich, können das gute Ergänzungen sein. Aber es sollte schon auch in Zukunft wirklich auch wieder die Fokussierung in Richtung dieser vier Kerndisziplinen gehen. Und dann, glaube ich, ist der Skisport allgemein auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, jetzt haben wir eh schon ein bisschen über den vergangenen Winter gesprochen. Und das wollen wir jetzt ein bisschen im Detail tun, Tobias.
Genau. Und das D im Detail steht unter anderem auch für den deutschen Skiverband, Fritz. Und WM hatten wir vorhin schon mit einer negativen Komponente angesprochen. Und wenn wir jetzt über den deutschen Skiverband sprechen, werden wir natürlich auch auf die WM zu sprechen kommen. Dann denke ich, werden wir sehr positiv sein. Wie beurteilst du denn allgemein, wie sieht dein Fazit aus Sicht des deutschen Skiverbandes? Gab ja tatsächlich mit dem Rücktritt von Victoria bei den Damen und auch mit der Verletzung von Thomas, die sich dann als immer schwerer und behandlungsintensiver herausgestellt hat, gab ja da schon einen großen Einschnitt, dass zwei Leader weg waren. Ich sage, Fritz, dafür haben es die Jungs und Mädels richtig, richtig gut gemacht. Stimmst du mir zu?
Definitiv, uneingeschränkt, stimme ich da vollkommen zu. Bin, seitdem ich aufgehört habe, auch Fan von sämtlichen Jungs und Mädels, die im Weltcup, im Europacup, im FIS-Bereich auch fahren. Und muss wirklich sagen, dass eben speziell die Ausfälle einerseits von der Vicky, andererseits von Tom extrem gut kompensiert worden sind. Mich hat es persönlich riesig gefreut, dass Lino Strasser beispielsweise den nächsten Schritt gesetzt hat, seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert hat, auch zeitweise wirklich ganz vorne in der Gesamtwertung im Slalom mit dabei war. Mich hat es andererseits auch extrem gefreut, dass einerseits Sekira bei den Mädels zeitweise sehr, sehr gut war, beim Höhepunkt dann auch top performt hat. Mich hat es auch gefreut, dass die Lena wieder gute Schritte nach vorne gemacht hat, im Slalom wirklich in der erweiterten Weltspitze auch angekommen ist. Dann natürlich auch auf der Speed-Seite, dass eben Jungs wie Simon Jocher zum Beispiel den nächsten Schritt haben machen können und auch Top-Resultate bei der WM auch abgeliefert haben. Also von dem her muss ich sagen, im Großen und Ganzen war das im Weltcup eine super durchgehend super Saison. Dann natürlich beispielsweise auch mit Schmid Alex noch, der im Riesensalon bei der WM wirklich auf dem Weg zu Gold war. Einerseits dann beim Parallelslalom ja auch ganz nah dran war an der Medaille. Also die WM als Leuchtturm, wo wirklich sehr, sehr gute Resultate auch stattgefunden haben. Aber über die ganze Saison hinweg muss ich auch sagen, dass ich ja vorwiegend wirklich mit großer Freude und mit einem großen Grinsen vom TV zugesehen habe und mich wirklich gefreut habe über jede einzelne gutes Resultat von den Athleten und Athletinnen.
Wie intensiv war dein Kontakt noch zur Mannschaft, gerade auch zu den Herren? Du warst ja da sehr, sehr lange Teil davon. Corona wird es nicht leichter gemacht haben, denke ich.
Nee, das definitiv nicht. Habe natürlich immer wieder Kontakt gehabt zu verschiedenen Athletinnen und Athleten und habe da immer wieder probiert, eben auch sie zu motivieren und hatte dann eben auch das Glück, dass ich zum Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft auch mit dabei sein durfte, live vor Ort sein durfte, aber sonst auch habe ich schon immer wieder auch probiert, telefonischen Kontakt aufzubauen oder auch zu halten, weil es ja doch über die letzten Jahre hinweg oder letzten Jahrzehnte hinweg sind sehr, sehr viele Freundschaften entstanden, die natürlich auch abseits vom Skisport immer noch Bestand haben.
Das klingt gut. Jetzt bleiben wir noch kurz im Deutschen Skiverband. Ich muss jetzt eine Liste holen, weil einige Namen draufstehen. Genau. Marina Wallner, Frederik Norris, Bastian Meissen, Martina Ostler, Michi Wenig. Alter 26, 25, 25, 22, 28. Also wir haben fünf Rücktritte jetzt gesehen sage ich mal, der zweiten Reihe. Wir reden jetzt nicht vom allerhöchsten Regal, wie beispielsweise die Vicky im letzten Jahr. Ich finde einerseits die Anzahl sehr auffällig und das Alter, das ich jeweils mit dazu genannt habe. Hast du eine Erklärung? Hat es vielleicht strukturelle Gründe? Hat Corona da irgendeinen Einfluss, dass es vielleicht alles nicht mehr finanziell lukrativ ist oder dass man keine Perspektiven mehr sieht? Wie hast du es denn wahrgenommen, als diese hohe Schlagzahl dann gekommen ist?
Es ist sehr, sehr viel, definitiv. Ich kenne es oder ich habe es jetzt ja, schon intensiver auch mitverfolgt, beispielsweise eben das vom Skiclub Garmisch, wo ich eben auch tätig bin, eben Frederik Norris, Bastian Meisen und auch Martina Ostler eben aufgehört haben. Man muss da aber ganz klar auch sagen, dass es unterschiedliche Gründe gibt. Also das kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren, dass es irgendwie jetzt irgendwie strukturelle Probleme sind. Ich glaube eben bei Frederik Norris zum Beispiel oder auch bei Martina Ostler oder auch bei der Michi Wenig waren körperliche Faktoren oder körperliche Probleme der ausschlaggebende Grund, warum sie auch aufhören haben müssen. Und das ist eben, wie du davor richtig gesagt hast, das ist natürlich sehr, sehr schade, sehr, sehr bitter, wenn man eigentlich so in der Blüte seiner Karriere steht, vom Alter her, von den Trainingsjahren her und dann eigentlich aufhören muss. Und da, glaube ich, ist es zentraler, sich die Frage zu stellen, wie kann jeder einzelne Athlet, jeder einzelne Trainer vielleicht in jüngeren Jahren schon schauen, dass man ja gewisse Belastungsdisbalancen, muskuläre Disbalancen vielleicht ein bisschen besser schon ausgleichen kann oder ein bisschen früh ausgleichen kann, weil grundsätzlich ist eben der Leistungssport oder auch der Skisport sehr, sehr, ja, sehr, sehr intensiv und benötigt natürlich einen funktionierenden Bewegungsmuskelapparat. Umso früher, umso stärker der ganze Bewegungsapparat durch Muskulatur auch geschützt ist, umso länger kann man dann auch wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr stark Skifahren. Natürlich zusätzlich zu eben einem guten, strukturierten Training in frühen Jahren ist natürlich auch immer der Faktor Glück ein zentraler Punkt, weil eben oftmals kann ein Athlet nichts dafür, wenn er Ski verschneidet, wenn er irgendwie sich in der Torstange verhängt und dadurch dann gewisse Verletzungen nach sich gezogen werden. Und deswegen sind es viele, viele kleine Faktoren, die dann dazu führen, dass man sagt, okay, einerseits die Karriere muss frühzeitig beendet werden oder andererseits jemand kann so wie in meinem Alter eigentlich bis 30, bis Mitte 30 Skifahren und hat dann erst danach dann diese körperlichen Probleme. Also das ist sehr, sehr diffizil zu sagen, okay, wo setzt man jetzt tatsächlich an? Aber was ganz grundsätzlich, glaube ich, schon das Ziel von jedem Einzelnen auch sein muss, so früh wie möglich auch wirklich mit einem spezifischen, allgemein ausgebildeten Trainingsprogramm, Konditionsprogramm zu starten, um einfach Muskulatur aufzubauen, die dann einfach den gesamten Bewegungsapparat schützt vor diesen Extrembelastungen, die einfach ein Skifahrer ausgesetzt ist.
Steht da aber nicht auch der Ski-Alpin im Allgemeinen in der Pflicht? Wir haben diese Saison einige Beispiele gehabt, wo wir extreme Pisten gesehen haben, extreme Kurssetzungen. Das Material entwickelt sich natürlich auch immer weiter. Wir haben unglaubliche Stürze gesehen. Denkt an Kitzbühel zurück, Ryan Cottrell-Siegel, denkt an Lukas Broughton oder Atle Lee McGrath. Wir können sie gar nicht alle aufzählen, was wir gesehen haben. Ich weiß noch, Lukas, wir haben in einer Folge mal die Slalomzeiten verglichen. Ich weiß nicht mehr, welche Piste es war, aber uns ist aufgefallen, fast 2 Sekunden schneller als Marcel Hirscher vor 2 oder 3 Jahren. Also es steht der Ski Alpin im Allgemeinen in der Pflicht zu sagen, man muss auch nicht immer bis ans äußerste Limit gehen. Der TV-Zuschauer, der sieht ja nicht, ob jemand eine halbe Sekunde schneller oder langsamer ist. Wie beurteilst du das?
Ja, klar. Ganz grundsätzlich, Skisport ist ja Freiluftsport und da kannst du natürlich jetzt diese Zeiten, die jetzt die letzten Jahre gefahren worden sind, da kannst du die jetzt nicht mit der aktuellen Zeit natürlich vergleichen, weil natürlich die Pisten immer unterschiedlich sind, die Wetterverhältnisse die Tage vorher immer unterschiedlich waren. Auch die Kurssetzung ist anders. Was ich aber grundsätzlich schon ein bisschen mitverfolgt habe, und da muss ich auch definitiv Hendrik Christoffersen recht geben, dass auch speziell im Slalom und Riesenslalom schon die Kurssetzungen wieder schneller geworden sind. Dementsprechend ist natürlich eben der Grad, Fehler zu machen, noch ein bisschen schmäler geworden. Einerseits können inzwischen sehr, sehr viele Slalom- und Riesenslalom-Fahrer extrem schnell Skifahren. Extrem schnell Skifahren, das heißt, dass man extrem risikobereit Skifahren muss. Und wenn man risikobereit Skifährt, bei höheren Geschwindigkeiten, wenn ab und an vielleicht die Pisten jetzt nicht optimal sind aufgrund von Wetterbedingungen, dann ist es eben oftmals so, dass schlimmere Stürze, schwerer zu kontrollierende Stürze dann zustande kommen. Dann ist es natürlich auch so, dass ein Rennfahrer darauf getrimmt ist, sein Material so aggressiv, so schnell, so direkt wie möglich abzustimmen. Sonst wäre er kein Rennfahrer. Und eben diese Fehlertoleranz immer geringer und geringer geworden ist. Und das ist schon eben aus meiner Sicht so ein bisschen ein Indikator zu sagen, okay, zu meiner besten Zeit zwischen 2013 und 2015 oder 2016 waren aus meiner Sicht die Kurssetzungen schon ein wenig drehender. Dadurch hat man ein wenig mehr Geschwindigkeit rausgenommen und es konnte aus meiner Sicht ein bisschen besser kontrolliert werden. Der Athlet war jetzt nicht gezwungen, die brutalste, engste Linie zu fahren, weil er oftmals eben auch gemerkt hat, okay, die rundere Linie ist vielleicht die schnellere Linie. Also von dem her, glaube ich, ist es einerseits natürlich die Pistenpräparation, die eine Rolle spielt, andererseits auch die Kurssetzung. Kurssetzung kann aber auch von einem Trainer oder auch von verschiedenen anderen Leuten auch angepasst werden. Da ist, glaube ich, aus meiner Sicht dann noch der größte Spielraum zu sagen, okay, da kann man jetzt vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit reduzieren, da kann man vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit wieder hinzufügen, um es gewisserweise spektakulärer zu machen. Aber was ganz grundsätzlich, glaube ich, über allem stehen muss, ist die Sicherheit der Athletinnen und Athleten. Und zu diesem Ziel müssen alle verschiedenen Faktoren auch beitragen. Und deswegen, glaube ich, kann man aus meiner Sicht durch die Kurssetzung ein wenig was verändern, ein wenig mehr Geschwindigkeit wieder rausnehmen aus dem ganzen Riesensalm oder auch im Slalom und dementsprechend dann vielleicht auch ein, zwei Verletzungen weniger riskieren.
Ja, Fritz, vielen Dank. Das sind sicher sehr, sehr gute und interessante Ansatzpunkte. Dann machen wir jetzt nochmal eine kleine Pause und dann sprechen wir über das, was jetzt schon ab und an mal angeklungen ist, deine aktive Karriere. Da gibt es auch sehr, sehr viel zu erzählen. Kurze Pause, gleich geht's weiter mit Fritz Dopfer bei Après-Ski.
Fritz, bevor wir wirklich im Detail noch über deine Karriere sprechen, du hast ja auch einen österreichischen Background, einen starken sozusagen. Wenn es so um die Zukunft des Skisports geht, ein ganz großer Player in diesem ganzen Zirkus ist der ÖSV. Und der steht da jetzt vor einem Wechsel in der Präsidentschaft. Peter Schröcksnadel wird zurücktreten. Und mich würde nur interessieren, vielleicht auch ein bisschen dein Blick auf die Dinge. Es gab da jetzt einen extrem langen Prozess bei der Findung von diesem Nachfolger, von einer Nachfolgerin. Was ist so dein Blick auf das Ganze und wie nimmst du das wahr? Vielleicht auch ein bisschen außerhalb von der Blase, in der ich vielleicht stecke.
Genau, ich bin natürlich da auch interessierter Beobachter und habe mir das natürlich auch in Zeitung und auch Fernsehen immer mal wieder jetzt auch angesehen, angehört. Und finde es natürlich ganz grundsätzlich schon eine schwierige Herausforderung, jetzt nach so einer prägenden Ära, wie sie unter Herrn Schröcksnadel auch stattgefunden hat, jetzt eben einen Nachfolger zu finden. Hat natürlich schon auch eine gewisse Zeit in Anspruch genommen. Sind, glaube ich, im Hintergrund wahrscheinlich auch viele, viele Gespräche und Diskussionen aufgekommen, die vielleicht auch ab und an ein bisschen emotionaler ausgetragen worden sind. Aber jetzt, glaube ich, grundsätzlich hat sich der ÖSV auf einen Nachfolgekandidaten auch geeinigt, der, glaube ich, auch sehr, sehr viele Erfahrungen in vielen Dingen auch mitbringt. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt, wie auch, glaube ich, alle Protagonisten auch gesagt haben, ist es wichtig jetzt, dass man das soweit jetzt auch akzeptiert und wahrnimmt und dem Neuen jetzt auch viele Möglichkeiten, viele Chancen auch einräumt, dass er seine Ideen auch einbringen kann.
Du kennst das System ÖSV sozusagen ganz schön gut, weil du warst lange für den ÖSV aktiv. Du warst sozusagen mit österreichischer Lizenz unterwegs und bist dann zum DSV gewechselt. Könntest du das vielleicht kurz zusammenfassen, wie das war und vor allem, wie dann dieser Verbandswechsel abgelaufen ist?
Genau, ja. Also ich habe das Privileg gehabt, im Skigymnasium in Stams zu maturieren. War da seinerzeit auch noch im österreichischen Skiverband, im C-Kader tätig, habe aber schon dank meiner Eltern zwei Pässe von Geburt an und habe immer auch die Möglichkeit gehabt, auch den Verband zu wechseln. Es war dann eben so, dass im Jahre 2007 die Möglichkeit bestanden hat, nach meinem Abitur eben den Verband zu wechseln. Habe dann eben unter anderem mit Herrn Schröcksnadl ein längeres Gespräch geführt und er war derjenige, der im Endeffekt der gesagt hat, jawohl, Fritz, wir geben dir die Möglichkeit, den Verband zu wechseln, wenn du unbedingt willst. Wir würden dich gerne oder wir hätten dich gerne in unseren Reihen behalten, aber Reisende sollen wir nicht aufhalten, hat er gesagt. Und er hat dann bloß zum Schluss noch gesagt, aber du musst wissen, wo du herkommst und du musst wissen auch, was wir für dich getan haben. Das, glaube ich, haben wir beim Nationenwechsel haben wir das auch so immer wieder auch klar tituliert und auch im Nachhinein hat es da wirklich nie irgendwelche großartigen Probleme gegeben, weil wir immer stark und sehr offen kommuniziert haben, einerseits eben mit dem ÖSV und andererseits mit dem DSV. Gleichzeitig war ich natürlich da auch sehr, sehr dankbar dem DSV gegenüber, speziell in Person von Wolfgang Mayer, der eben einerseits signalisiert hat, jawohl, Fritz, wir wollen dich unbedingt. Du bekommst bei uns auch die Möglichkeiten, auch sofort im Weltcup-Team neben Felix Neureuther und neben Alois Vogel trainieren zu dürfen und habe dann natürlich auch gleich ein halbes Jahr, nachdem ich eben den Verband gewechselt habe, die Möglichkeit bekommen, das erste Weltcuprennen zu fahren, was natürlich für einen jungen Athleten extrem wesentlich ist aus meiner Sicht, dass er relativ früh auch merkt, okay, wie weit ist eigentlich der Weg noch bis zum Weltcup? Weil zu der Zeit war ich im Europacup ganz, ganz ordentlich unterwegs, hatte da ein paar ganz, ganz gute Resultate. Allerdings eben der Schritt vom Europacup zum Weltcup ist natürlich nochmal sehr, sehr großer oder war zumindest seinerzeit ein sehr, sehr großer. Und anhand dieses Renneinsatzes habe ich schon relativ frühzeitig auch gemerkt, okay, der DSV setzt auf mich, unterstützt mich. Gleichzeitig muss ich auch sagen, eben, dass ich, wenn ich im ÖSV geblieben wäre, hätte ich nie im Leben diese Entwicklungsschritte gehen können, hätte ich nach ein, zwei Jahren wahrscheinlich dann meine Karriere beenden müssen, weil zu der Zeit eben das Power-Team, das ÖSV-Power-Team so stark war und so gute Athleten da vorne dran waren, dass ich als junger Athlet nie die Chance bekommen hätte, mich zu entwickeln. Also deswegen hatte ich wirklich im Nachhinein sehr, sehr viel Glück, habe natürlich auch die Chancen, die ich dann bekommen habe, mit der Zeit auch nutzen können. Was ganz interessant vielleicht noch ist, ich bin 25 Weltcup-Einsätze hatte ich, bevor ich mich das erste Mal qualifiziert habe für den zweiten Durchgang. Diese Zeit, diese Entwicklungen zu gehen, hätte ich im ÖSV, nie im Leben bekommen. Da muss ich auch wieder sagen, oder muss ich auch extrem hohe Dankbarkeit gegenüber dem DSV auch äußern, weil eben diese bedingungslose Unterstützung ist auch nicht selbstverständlich. Und es hat eben, oder als junger Athlet braucht man eben gewisse Zeit, um sich zu adaptieren, um gewisse Entwicklungsschritte zu gehen. Die bin ich dann Gott sei Dank auch gegangen, dank eines wirklich sehr funktionierenden Umfeldes, eines sehr, sehr guten Trainers, der mich 8, 9 Jahre in meiner Entwicklung auch immer wieder unterstützt hat oder mit auch mich begleitet hat. Von dem her haben dann sehr, sehr viele Dinge im DSV dann auch zusammengepasst.
Eine Nachfrage hätte ich dazu noch, und zwar gab es dann irgendwie auch noch so scherzhafte Kommentare, wie du dann bei ein paar Rennen vielleicht schneller warst als alle anderen Österreicher, dass du es dann doch geschafft hast. Haben sich die dann auch ein bisschen geärgert beim ÖSV oder war das gar nicht zu spüren?
Ja, es waren jetzt nicht so viele Rennen, wo ich jetzt vor dem besten platzierten Österreicher gestanden bin. Also von dem her haben sich jetzt die Abwerbungsversuche im Nachhinein eher in Grenzen gehalten. Aber natürlich ab und an gab es schon ein paar witzige oder nette Stimmen. Aber grundsätzlich eben dadurch, dass das wirklich sehr, sehr harmonisch und sehr fair über die Bühne gegangen ist 2007, gab es jetzt nie irgendwelche oder gab es da nie jetzt irgendwie schmutzige Wäsche, die im Nachhinein auch gewaschen worden ist, weil wir eben von Anfang an wirklich sehr offen, sehr transparent eben einerseits mit dem ÖSV, andererseits mit dem DSV auch umgegangen sind und die Jungs sich natürlich auch austauschen und sich auch kennen. Für das ist einfach der Skizirkus zu klein, dass man jetzt da irgendwelche Spielchen im Hintergrund hätte machen können oder hätte machen sollen. Also von dem her war das grundsätzlich eine sehr, sehr gute Fügung, glückliche Fügung, eine Wahnsinnsidee seinerzeit von meinem Papa eben, der eben auch diese Idee in den Raum geschmissen hat und wo ich eigentlich auch wirklich von beiden Welten sozusagen die Rosinen habe rauspicken können.
Diese Anfangszeit im DSV, also ich erinnere mich natürlich auch, bis Felix auf der Weltcup-Bühne erschienen und aufgetreten ist, war es im Herrenbereich im deutschen Skiverband extrem schwierig. Also während es bei den Damen gut lief, hatte man da tatsächlich Probleme und auch so ein bisschen ja nach einer Identifikationsfigur so ein bisschen auch gesucht. Hast du es damals als auch eine Art Aufbruchsstimmung im Bereich Herren Deutsches Skiverband wahrgenommen, die jetzt auch im Endeffekt noch Früchte trägt, das damals so vielleicht der Startpunkt war?
Also ich glaube, das sind natürlich immer Wellenbewegungen von Entwicklungen, wie viele Athletinnen und Athleten jetzt zu welcher Zeit dann auch sehr, sehr gut sind. Was aber natürlich ganz klar für uns gespielt hat in unserer guten Zeit, in der guten Zeit, Felix von mir, vom Stefan, Lutz Stefan eben, war definitiv, dass wir uns da gegenseitig extremst gepusht haben. Kann mich erinnern, 2007, 2008, 2009, wo ich oftmals mit Felix trainiert habe, war ich meistens 2, 2,5 Sekunden in einem Trainingslauf hinter ihm. Und das war eben so Anreiz, Ansporn für mich zu sagen, okay, ich will im Training dahin, wo der Felix ist, weil Felix ist Weltspitze gewesen, und will ihn da auch im Training immer auch herausfordern. Und das ist mir dann peu à peu auch gelungen. Ich habe vielleicht im Gesamten her ein bisschen eine andere Herangehensweise an den Skisport gehabt. Bin jetzt definitiv nicht der Talentierteste gewesen unter der Sonne, war eher jemand, der durch viel Arbeit, durch viel Trainingsfleiß sich viele Dinge einfach erarbeitet hat. Und das hat andererseits, glaube ich, in Felix ab und an ganz gut getan, dass er das auch von mir auch wahrgenommen hat. Und deswegen haben wir, glaube ich, eine extrem gute, extrem wichtige Zeit gemeinsam gehabt, wo wir gegenseitig extrem viel voneinander profitiert haben. Und das ist im Nachhinein, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, wie du jetzt da schon angesprochen hast. Sobald ein Team ist, das auch aus unterschiedlichen Charakteren besteht, die aber alle das gleiche Ziel verfolgen und ihr eigenes Ego ab und an auch hinten anstellen, dann kann wirklich was sehr, sehr Großes entstehen. Und das ist, glaube ich, dann eben so ab 2011, 2012 ist es bei uns so entstanden. Und das hat sich Gott sei Dank bis jetzt auch weiter durchgezogen. Und das ist, glaube ich, auch so das Erfolgsrezept von den Schweizern derzeit oder auch von den Norwegern, dass einfach viele gute Jungs in dem Team sind, die unterschiedliche Charaktere sind, die unterschiedliche Stärken haben, aber die trotzdem diese Stärken auch ins Team mit reintragen und die Kraft ihrer unterschiedlichen Eigenschaften auch die anderen Jungs einfach mitziehen. Und das war zu unserer Zeit, glaube ich, unser Erfolgsgeheimnis.
20% Talent, 80% harte Arbeit. Hast du auch in einem Interview vor einigen Jahren Dirk Nowitzki zitiert und Lukas, dass wir mal den Namen Felix Magath ja, bei uns bei Après-Ski loswerden. Hätte ich nie gedacht, aber auch da hast du, glaube ich, ein Zitat rausgenommen, in Qualität steckt Qual. Heißt, von den Anfängen, wo du selber sagst, du hast super viel Anlaufzeit gebraucht, um dich zu etablieren, bis es dann 2011 mit deinem ersten Podium so richtig auch Fahrt aufnimmt für viele Jahre. Das ist genau dieser Mentalität verdanken, dass du sagst, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Ja, im Endeffekt, jeder hat so seine Stärke, seine individuelle Stärke und die muss er dann auch für sich hundertprozentig auch probieren durchzusetzen und auch diese Stärke dann auch immer wieder probieren auszuspielen. Und das war im Endeffekt meine Sache. Ich habe Gott sei Dank zwischen 2011 und 2016 habe ich richtig viel trainieren können. Das war definitiv meine Stärke. Dann hat natürlich auch, wie du vorhin schon gesagt hast, Kurssetzung, pistenmäßig, materialmäßig, Umfeld, hat wirklich sehr, sehr viel zusammengepasst. So im Nachhinein wird einem erst das bewusst, wenn es dann nicht mehr so läuft, wie viele kleine Rädchen haben perfekt ineinander greifen müssen, damit das funktioniert hat. Das waren eben wirklich sehr, sehr gute, sehr, 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 sehr wesentliche Zeiten. Aber man muss eben auch sagen, also die Zeit zwischen 2011 und 2016 war auch ein Produkt der Zeit zwischen 2007 und 2011, wo es jetzt nicht so gut gelaufen ist. Also das heißt, im Endeffekt der ganze Unterbau, das ganze, die ganze Basis, die man legt, die passiert oftmals eben in Zeiten, wo vielleicht der Erfolg noch nicht so da ist. Und deswegen, das habe ich immer so miterlebt oder mitbekommen, dass eben viele, viele Stunden, viele, viele Trainingsstunden, die man nicht sieht oder die man die man im ersten Moment vielleicht so wahrnimmt, als wären das sinnlose Stunden, die bringen dann in letzter Instanz, also bringen dir genau diese 1, 2, 3%, die dann zwischen Platz 1 bis 3 und zwischen Platz 15 und 20 differenzieren. Und genau diese Zeit, diese qualvollen Stunden, würde ich mal sagen, zwischen 2,7 und 2,11, haben mich dann zu dem gemacht, der dann eben zwischen 2,11 und 2,16 eigentlich immer durchwegs ganz gute Leistungen erbringen kann.
Dieser Faktor Ehrgeiz, hat sich der dann auch in dem Zeitraum bemerkbar gemacht, als du wirklich auf dem absoluten Höhepunkt deiner Karriere warst? Ich fange an mit Sotschi 2014, Olympische Spiele. Du verpasst die Bronzemedaille um 500stel. Hast danach auch offen kommuniziert, dass dich das echt schon auch gewurmt hat und dass du sagst, so, wow, das hat mich schon auch getroffen, weil wir wissen es, Olympia, die Chance, auf so einem Top-Level zu sein, und es ist Olympia, das passiert nicht oft. Und hast dich dann im Endeffekt aus dieser großen Enttäuschung in Sochi so rausziehen können, dass du im Anschluss die Saison deines Lebens fährst. Ist es also genau dieser Punkt, der dich vielleicht charakterlich auch ausmacht, zu sagen, ich habe es versucht, es hat nicht gereicht, aber jetzt erst recht weitermachen.
Klar, eben, ich kann mich erinnern, 2 Wochen nach Sochi hat der Felix hat ja im Endeffekt auch ein sehr enttäuschendes Rennen in Sochi auch abgeliefert. Wir haben dann 2 Wochen später haben wir einen Doppelsieg in Kranjska Gora gefeiert, im Slalom. Das war schon so der erste Schritt zu sagen, okay, komm, wir bleiben, also wir ergeben uns jetzt nicht in Selbstmitleid und sagen, alles ist schlecht, jeder ist gegen uns, sondern wir gehen da wieder aktiv ran an die ganze Sache und probieren es wieder auf ein Neues. Und, ja, klar, im Endeffekt, das zeichnet, glaube ich, sehr, sehr viele Leistungssportler aus, dass sie eben ja, oftmals in schwierigen Situationen stecken. Und die Frage ist dann eben, wie man aus solchen schwierigen Situationen auch wieder herauskommt. Und bei mir war es dann eben immer so, dass ich mir sofort neue kleine Ziele auch gesetzt habe und diese Ziele auch für mich gebraucht habe, um mich da ein bisschen auf andere, auf bessere, auf schönere Gedanken zu bringen und auf herausfordernde oder auf Ziele, die mich dann auch wieder gepackt haben oder wo ich dann wieder auch gemerkt habe, okay, ich sehe den Sinn dahinter, warum ich jetzt jeden Tag in der Früh aufstehe und unter einer Hantelstange mich bewege und mich mit 110 Kilo irgendwie nach unten und nach oben wieder wuchte. Eben dieser Sinn zu sagen, okay, das war noch nicht alles, ich kann vielleicht noch ein bisschen weiter, ich kann noch ein bisschen mehr aus mir selber herausreizen, herauskitzeln, und dieses ständige sich challengen ist, dieses ständige sich am Limit bewegen, das ist, glaube ich, in vielen Genen von Leistungssportlern auch enthalten. Und das hat sich eben Gott sei Dank bei mir auch dann mit dieser für mich erfolgreichsten Saison 2015, 2016 auch niedergeschlagen.
Genau. Manche haben aber nach solchen Rückschlägen Probleme. Bei dir war es genau die andere Seite. Du kamst irgendwie stärker denn je zurück. Übrigens für alle Hörerinnen und Hörer, Henrik Christoffersen hat da 2014 Bronze geholt. Und ich musste vorhin echt nochmal nachschauen. Er ist heute 2021 26 Jahre alt. Wie lange der schon dabei ist. Irre. Und in welchem jungen Alter der damals diese Bronzemedaille geholt hat. Kurzer Exkurs, wir kommen zurück zu dir, Fritz, und sind jetzt in der Saison 2014-15 angekommen. Dort hast du den größten Erfolg deiner Karriere feiern können. Bei der WM in Colorado bist du Vize-Weltmeister im Slalom geworden. Insgesamt war es eine unglaubliche Saison mit Resultaten, die man in der Konstanz so eigentlich selten erlebt. Du warst doch Fünfter im Gesamtweltcup. Stammgast in den Top Ten im Riesenslalom und im Slalom. Du hast vorhin von Rädchen gesprochen, die zusammengreifen müssen. Hat in diesem Jahr wirklich jedes Rädchen ins andere gegriffen, oder?
Ja, definitiv. Und wie ich davor schon gesagt habe, eben, das war jetzt nicht ein Produkt der Jahre, also des Jahres vorher oder der Vorbereitung vorher, sondern das war ein Produkt der 10 Jahre, 12 Jahre vorher, dass das wirklich so ja, diese perfekte Saison auch zustande gekommen ist. Und da war ich eben am Gipfel meiner oder am Maximum meiner Möglichkeiten angelangt. Also 2014, 2015 war so, kann ich mich noch erinnern, bin ich von Mirabell dann eben auch heimgefahren vom Weltcup-Finale bin ich, glaube ich, Zweiter noch geworden im Riesenslalom. Das war dann so diese Saison, wo ich mit Abstand am glücklichsten und zufriedensten, aber auch am müdesten heimgekommen bin. Das weiß ich nur ganz genau. Und das war dann auch so der Moment, wo viele Dinge sich ein bisschen verändert haben im Umfeld bei mir, und wo ich dann auch gemerkt habe, okay, puh, ich kann jetzt nicht mehr so hundertprozentig zusetzen. Das ist das Maximale, was in mir drinsteckt. Und dementsprechend dann auch die Saison danach, wo es dann peu à peu zumindest im Riesenslalom auch bergab gegangen ist. Slalom habe ich zumindest noch die Konstanz oder das Niveau abhalten können. Aber das war dann so der Punkt, wo ich dann so auf dem absteigenden Ast im Endeffekt wieder war. Also wenn man es jetzt so aus der Gesamtschau betrachtet.
Kommen wir nochmal zu dieser wirklich unglaublich starken Saison zurück, weil es gibt da einen kleinen Makel. Und ich habe es mit den 0,02 Sekunden von Adelboden getitelt, Fritz. Wurmt es dich, ärgert es dich noch ein bisschen, dass für diesen einen Weltcupsieg nie gereicht hat?
Wäre sicher schön gewesen, definitiv. War bei der letzten Zwischenzeit ja nur eine halbe Sekunde voraus und hatte dann, glaube ich, den Sieg auf dem Silbertablett, aber habe leider aus unerklärlichen Gründen eben die letzten 10, 15 Tore nicht mehr so diese Aktivitätsspritzigkeit eben in mir drinnen gehabt und bin dann eigentlich immer passiver geworden, je näher die Ziellinie gekommen ist. Also ich kann mir da schon noch ein bisschen rein versetzen und war dann schon im ersten Moment eine kleine Enttäuschung. Im nächsten Moment, muss ich dann sagen, war ich auch total happy mit dem zweiten Platz. War übrigens also für Stefano Groß der einzige Weltcup-Sieg. Stefano Groß, mit dem war ich das Jahr davor zeitgleich Vierter in Sochi bei Olympia. Also von dem her habe ich ihm das auch natürlich sehr, sehr vergönnt. Habe da in dem Moment schon, war ich schon emotional angefasst und auch im Nachhinein wäre es schön gewesen, einen Weltcup-Sieg zu feiern. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, also in der Gesamtschau macht jetzt ein Weltcup-Sieg, ob man einen Weltcup-Sieg hat oder überhaupt keinen Weltcup-Sieg hat, finde ich, hat jetzt für mich keine große Auswirkung. Bin so oder so sehr stolz auf den Weg, den ich gegangen bin.
Und ich denke, wer die Saison, die Ergebnisse und genau diese Jahre verfolgt hat, der sieht, dass da eine extreme Konstanz drin war, weil es gibt auch One-Hit-Wonder, die dann mal einen Weltcup-Sieg feiern. Lukas, wie heißt da nochmal der Kollege aus Slowenien, der dieses Jahr eine Abfahrt gewonnen hat? Der
Martin Charter.
Ja, genau. Ja. Da steht vielleicht ein Weltcup-Sieg dahinter. Und aber der Rest bewegt sich dann um Plätze 30 abwärts und deswegen hast du es schön zusammengefasst und du wirst nicht jeden Tag aufwachen und denken, Mist, ich habe ihn nicht, den Weltcup-Sieg. Nee,
definitiv nicht.
Genau. Du hast es beschrieben, es war dann schwierig für dich nach der Saison. Es gab so ein kurzes Leistungstief dann im Winter, gerade auch im Bereich Riesenslalom. Letztlich ist die Saison aber noch versöhnlich geendet und dann gehen wir auch schon in das Jahr rein, was dann wahrscheinlich so der endgültige Wendepunkt war. Wir reden vom November 2016. Du bist im Zillertal im Training und dann passiert eine wirklich extrem schlimme Verletzung. Schien- und Wadenbeinbruch. Welche Erinnerungen hast du an den Tag und was da passiert ist?
Ja, schmerzhafte Erinnerungen, muss ich ehrlich sagen. Also ja. Das kann man sich vorstellen. Das war extrem unglückliche Umstände sind da zusammengekommen. War die erste Fahrt, war womöglich noch nicht so hundertprozentig auch vom Mentalen her auch am Hang selber. Hatte im Vorfeld auch immer mal wieder ein paar so kleinere körperliche Probleme. Bin wirklich total blöd gestürzt bei 30 km/h, also wirklich sehr, sehr geringes Tempo. War eher von der Piste her jetzt nicht so gute Piste, war eher ein bisschen aggressiv, verblasener Schnee. Ski ist in eine Richtung gefahren, wo der Ski eigentlich nicht hinfahren sollte. Dann hatte ich wirklich ein, zwei Sekunden lang komplettes Blackout, bis ich dann im Schnee gelegen bin und im ersten Impuls aufgestanden bin und gesehen habe, dass eben mein linker Fuß vom Knie abwärts eben in die falsche Richtung gestanden ist. Da war natürlich der Schock riesengroß. Ich habe mir sofort wieder hingelegt, Dann ist Gott sei Dank sofort unser Physio gekommen, hat dann vom Abtransport bis dass ich auf dem OP-Tisch gelegen bin, Gott sei Dank nur sehr, sehr kurz gedauert. Also die Rettungskette hat sehr gut funktioniert. Es war Sonntag, hatte dann mit einem Dr. Fink in Innsbruck wirklich einen Top-Mediziner, der super Arbeit geleistet hat, der mir sofort einen Marknagel eben ins Schienbein auch reingeschlagen hat. Hatte dann eben ja einen ziemlich blöden Bruch. Die Bruchstelle war direkt am Skischuhrand. Dementsprechend hatte ich dann auch in den Jahren danach eben am Skischuhrand selber immer ziemliche Probleme. Musste eine Unterschenkelmanschette auch anziehen. Das heißt, dass der Druck komplett über Schienbein auch verteilt war, weil direkt eben an der Bruchstelle das ganze Gewebe, der ganze Knochen auch sehr, sehr sensibel war. Und wenn man weiß, welche Druckverhältnisse eben im Skischuh auch vorherrschen und wie sensibel da das ganze Gerät, wie sensibel da der ganze Bereich im Fuß ist, hatte ich eben im Nachhinein immer ziemliche Probleme, speziell die Weichteilverletzungen, die im Zuge von diesem Knochenbruch auch gekommen sind, hatten dann dazu geführt, dass eben der Fuß an sich immer um einiges geschwollener war, um einiges dicker war als wie mein anderer Unterschenkel. Das waren eben so Punkte oder so Themen, die dann eben dazu geführt haben, dass diese Verletzung jetzt nicht nur punktuell, sagen wir mal, für 3, 4, 5 Monate ein Problem war, sondern sich über die nächsten Jahre hinweg auch gezogen hat. Und im Zuge dessen kamen dann eben Fehlbelastungen mit dazu, die dann dazu geführt haben, dass dann eben Knieprobleme dazugekommen sind, Patellasehnenentzündung, Adduktorensehnenteilabriss. Der dann eben dazu geführt hat, eben, dass Rückenprobleme dazugekommen sind. Also das war dann so dieser Dominostein, der gefallen ist, der dann eben das ganze System ein bisschen ins Wanken gebracht hat.
Ich hätte eine Detailfrage dazu. Wie kommt man aus dem Skischuh raus, wenn man den Unterschenkel gebrochen hat?
Ja, eben, das war dann eben auch das Problem, weil Markus Lanzinger, Athlet Lanzinger war ja hatte auch diesen Unterschenkelbruch in Kvitfjell. Und der hat ja dann um einige schlimmere Nachwirkungen noch oder Nebenwirkungen noch aufgrund des Compartment-Syndroms. Und das war bei mir nämlich auch ein großer Faktor. Dementsprechend hat man am Hang probiert, dass mein Skischuh ausgezogen worden ist. Allerdings hatte ich solche Schmerzen, dass der Ski, also dass der Fuß im Skischuh weiterhin hat sein müssen, dass nicht der Fuß so angeschwollen wäre. Also deswegen hat man da so eine natürliche Kompression auch gleich am Anfang gehabt. Dementsprechend hatte ich, glaube ich, bei meinem Helikopterflug von Meierhofen nach Innsbruck, hatte ich den Skischuh nach wie vor an, dass eben eine gewisse Kompression auch da ist. Und dann wurde mir, glaube ich, der Skischuh aufgeschnitten, aber da war ich natürlich nicht mehr bei Bewusstsein, weil eben die Schmerzen so groß waren. Und hat dann eben, haben sie dann eben, glaube ich, mit einer Flex aufgeschnitten und haben dann eben den Fuß vom Skischuh befreit.
Boah, da wird es einem ganz anders, wenn man das
Ja, das,
hört.
also das braucht niemand und das wünsche ich ja keiner, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist gut zu wissen, dass es eben Medikamente und Medikamente gibt, die dir viele Schmerzen in diesen Momenten auch nehmen können.
Ja, gab es in diesen Momenten, vielleicht auch kurz danach, mit diesem dramatischen Erlebnis im Hinterkopf, gab es damals schon Gedanken zu sagen, ich lasse es sein, oder welcher Fritz Topfer kam da zum Vorschein? Der wieder der Ehrgeizige, der sagt so, ich komme noch mal.
Heiß, heiß, muss ich ehrlich sagen. Natürlich in einigen Phasen kam natürlich schon der nachdenkliche oder die nachdenkliche Seite von mir zum Vorschein, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich mir auch gedacht habe, also mit diesem dramatischen Erlebnis im Hintergrund, ich bin eh jemand, der jetzt nicht derjenige war, der jetzt immer brutal ins Risiko gegangen ist, sondern eh jemand war, der immer mit Bedacht auch gewisse Dinge gemacht hat, komme ich da wieder zurück. Da war natürlich auch ganz klar die Frage, okay, probier es in zwei Disziplinen. Nach wie vor im Riesenslalom oder Slalom oder konzentriere ich mich jetzt nur auf den Slalom, wo natürlich die Geschwindigkeit um einiges geringer ist, wo die Verletzungsgefahr auch niedriger ist. Aber so im Großen und Ganzen hat sich dann schon auch die ehrgeizige Seite von mir durchgesetzt, wo ich gesagt habe, okay, ich will es auf jeden Fall nochmal probieren in beiden Disziplinen. Hatte ja auch super Ausgangsvoraussetzungen mit dem Verletztenstatus eben, hatte in der nächsten Saison ja nach wie vor sehr, sehr gute meine Startnummern. Deswegen wollte ich es auf jeden Fall in beiden Disziplinen probieren. Im Nachhinein hätte man sich oder kann man sich durchaus die Frage stellen, hätte es überhaupt in beiden Disziplinen gebraucht oder hätte ich mich vielleicht aus seinerzeit schon nur mehr auf eine Disziplin konzentrieren sollen?
Genau, du sprichst es an, du kommst dann 2017 zurück mit eigentlich einem ganz ordentlichen Auftakt in Levi in Finnland. Wie war damals das Gefühl? War es so ein befreites Aufwand sozusagen? Es war so eine schwere Verletzung, ich habe erstmal nichts zu verlieren.
Ja, da ging es natürlich auch darum, das war die Olympiasaison, unbedingt so früh wie möglich auch das Olympia-Ticket zu lösen. Hatte dann eben mit Levi einen sehr, sehr guten Einstand, muss ich ehrlich sagen, weil die Vorbereitung war alles andere als wie gut. Hatte brutale Schmerzen und hatte eigentlich überhaupt keine gute Form. War im Training eigentlich meistens immer hinten dran, aber konnte irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, zu dem Tag auch meine Leistung bringen. Hatte dann auch mit Val d'Isère ein gutes Slalom-Ergebnis und dann auch noch an der Kanda konnte ich, war ich glaube in den Top 15 im Riesenslalom. Da haben aber schon auch wirklich die Bedingungen dazu passen müssen. Also da hat es nicht zu eisig sein dürfen. Da hat auch die Geschwindigkeit im Kurs nicht zu hoch sein dürfen. Und dementsprechend haben da schon auch nur mehr, oder hat meine Leistung nur mehr in gewissen Situationen oder in gewissen Bedingungen auch wirklich gut gepasst. Und da habe ich auch schon langsam auch gemerkt, okay, puh, irgendwie so, wenn normale Bedingungen sind, bin ich nicht mehr konkurrenzfähig. Und da war dann auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, auch mit dem noch mehr Trainieren, mit noch intensiveren Einheiten zu machen, komme ich jetzt auch nicht mehr an die Spitze ran oder an diese Leistungsspitzen ran, die ich 2014, 2015 gehabt habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war dann oftmals auch schon so der Gedanke dran, ja, puh, wie kann ich jetzt nochmal für mich einen Weg finden, der mich nochmal zu den Erfolgen führt, die ich vor der Verletzung gehabt habe. Und da bin ich oftmals eben auch ziemlich ratlos dann ja, aus diesen Diskussionen rausgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Heißt, Olympia war dann aber schon noch mal so ein Punkt, für den du dich da auch total motivieren könntest, weil es natürlich was sehr Besonderes ist und du die Möglichkeit hattest, eben noch mal Olympische Spiele bestreiten zu können.
Genau, richtig. Also aber natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen. Also es war für mich ein Riesenerfolg, dass ich mich qualifiziert habe, so hart das klingt. Und so hart das auch für mich zu akzeptieren war, ich war definitiv nicht mehr in der Verfassung und nicht mehr in der Form, wie ich es vor 14 war, dass ich um Medaillen habe mitfahren können, sondern ich war dabei, habe viele Dinge ein bisschen bewusster erleben können, erleben dürfen, habe das wirklich als riesengroßes Privileg empfunden, da nochmal mit dabei sein zu dürfen. Habe probiert, auch ein bisschen mehr mitzunehmen als wie zu 14. Zu 14 war ich wirklich brutal in meinem Tunnel und wollte unbedingt eine Medaille holen. Und 2018 war das dann schon eher so, dass ich ein bisschen reflektierter auch diese Dinge angegangen bin und auch meinen Fokus schon ein bisschen erweitert gehabt habe und probiert habe, ein paar andere Disziplinen auch mitzuverfolgen. Nichtsdestotrotz war natürlich der Fokus ganz klar auf die Rennen gelegt, mit dem Wissen im Hinterkopf aber, dass ich, wenn es normal hergeht, um keine Medaille mitfahren kann.
Genau. Es beginnt dann, also setzt da im Endeffekt zu dieser Zeit der Prozess, den wir ganz am Anfang, als es um dein Karriereende ging, der setzt zu dieser Zeit ein und entwickelt sich dann stetig weiter. Habe ich so richtig verstanden?
Genau, richtig. Also eben bin ja, glaube ich, sehr, sehr reflektierter Typ und mache mir sehr, sehr viele Gedanken über mich selber oder auch über viele andere Themen. Und ja, da war natürlich ganz klar auch schon so, dass man gesagt hat, okay, ja, in welche Richtung soll es gehen? Wo setze ich in Zukunft die Prioritäten? Und dann war das eben auch 2019 so, dass man gesagt, oder dass ich auch aus tiefstem Inneren gesagt habe, okay, ich gehe weg von zwei Disziplinen, konzentriere mich jetzt nur noch auf eine Disziplin, auf den Slalom, fokussiere dann nochmal meine ganze Energie hinein, fokussiere dann nochmal meine ganzen Trainingskapazitäten da hinein. Allerdings auch mit dem Wissen, dass einfach ja, gewisse Automatismen, gewisse Einschränkungen in dem Sinne jetzt auch kompensiert werden müssen, die ich mir in diesem Moment auch eingestanden habe, dass die mich wahrscheinlich jetzt nicht mehr nach ganz vorne bringen können. Und deswegen habe ich eben auch diese 2019er, 2020er Saison für mich als Bonussaison nochmal gesehen, habe nochmal einen Schritt, also bin bewusst einen Schritt zurückgegangen, bin in den Europacup gegangen. Da hatte ich dann nochmal eben das Trainingsumfeld, speziell meinen langjährigen Trainer, Albert Doppelhofer, mit dem ich nochmal gemeinsam viele, viele Dinge habe probiert anzustoßen, zu verändern. Allerdings hat dann eben leider mein Körper, speziell mein Rücken, dann einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat dann eben auch gesagt, okay, bis zu dem Punkt und nicht weiter.
Genau. Dann haben wir jetzt im Endeffekt den Punkt erreicht, über den wir vorhin am Anfang gesprochen haben. Fritz, wir haben jetzt zurückgeschaut, wir haben auf das geschaut, was aktuell passiert und wollen jetzt noch ganz kurz einen kleinen Ausblick wagen in die Zukunft. Gibt's jetzt konkrete Pläne? Also wir haben jetzt schon rausgehört auch, dass diese Arbeit in Garmisch dir extrem viel Spaß macht, dir viele neue Perspektiven eröffnet, du da natürlich auch dein Wissen komplett mit einbringen kannst. Gibt's abseits dessen noch Ideen, noch Zukunftspläne?
Pläne gibt's definitiv viele. Bestenfalls natürlich auch im Skisport, im Skisport zu bleiben, weil ich jetzt auch die letzten 14, 15 Monate gemerkt habe, dass das nach wie vor die Leidenschaft ist, die ich auch nach wie vor in jeder Sekunde auch lebe, egal an welcher Position ich mich auch befinde. Also deswegen glaube ich schon, dass es beruflich auch in dem Umfeld auch weitergehen könnte. Aber trotz alledem, Zukunft ist in dem Sinn schon auch extrem offener Prozess, der sich dann auch erst entwickeln muss. Und deswegen bin ich extrem gespannt, was die Zukunft bringt. Aber gleichzeitig bin ich ja jemand, der extrem lernwillig ist und sich viele, viele Dinge einfach auch neu erarbeiten, neu erlernen will. Und deswegen bin ich selber auch gespannt, wo es für mich jetzt auch persönlich weitergeht.
Also wir sehen dich ja gerade eher im organisatorischen Bereich. Könnte es, höre ich so raus, auch irgendwann in den sportlichen Bereich wieder zurückgehen, Trainerkarriere beispielsweise?
Das wird sich weisen. Also ich glaube jetzt kurzfristig definitiv nicht. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ich im Trainerbereich tätig werden wollen würde. Vielleicht mittel- oder langfristig. Das wird sich zeigen, aber grundsätzlich so, eben im organisatorischen Bereich, das ist was, wo ich jetzt die letzten Monate auch gemerkt habe, okay, für das brenne ich wieder richtig und mal schauen, wo es dann tatsächlich hingeht.
Genau. Und dass es mit dem aus dem Kofferleben erstmal nicht vermisst wird, hast du uns vorhin schon gesagt. Und das wäre ja mit einer Trainerkarriere beispielsweise verbunden. Ja, Fritz, dann würde ich sagen, dadurch, dass du dem Skisport Gott sei Dank gehalten bleiben wirst, werden wir uns hier hoffentlich dann auch nochmal hören in diesem Podcast. Waren jetzt wahnsinnig interessante 90 Minuten mit dir. Ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen, wenn ich euch vorab gesagt habe, dass wir in verschiedene Bereiche, in verschiedene Themen reingehen werden. Und der Fritz hat was dazu zu sagen. So ist es gekommen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Fritz, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und ja, erstmal alles Gute jetzt für den Sommer und natürlich für euch in Garmisch im OK, dass da soweit alles gut läuft. Wir sind gespannt auf Slalom in Garmisch-Partenkirchen am Gudiberg. Freuen uns drauf. Ja, und vielen, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Das war unser ausführliches Gespräch mit Fritz Topfer. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir werden natürlich versuchen, das in den nächsten Wochen zu wiederholen mit anderen spannenden Interviewgästen. Ihr werdet also auf jeden Fall in der einen oder anderen Art von uns hören. Wenn euch das gefallen hat, diese Folge, dann würden wir uns sehr über Feedback freuen, auch über konstruktive Kritik natürlich. Wir sind erreichbar über Twitter, Instagram oder Facebook, Après-Ski-Podcast zusammengeschrieben, da findet ihr uns. Wir reagieren da auf jeden Fall und freuen uns über Interaktion mit euch, mit euch Hörerinnen und Hörern von unserem Podcast. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt gutes Wetter und wir hören uns bald wieder. Servus!